Herzlich willkommen zum RAN Rettungsdienstfortbildung am Nachmittag, die interne Fortbildungsveranstaltung für den Rettungsdienst im Landkreis Marburg. Wir hatten in dieser Woche die Live-Veranstaltung zum Thema Schlaganfall und wir haben das Glück ja hier im Landkreis, dass wir mit Herrn Dr. Butscheid im Krankenhaus Buchholz, den Chefarzt der Neurologie und auch zuständig eben für die Stroke-Units in beiden Krankenhäusern einen Experten haben und mit dem habe ich mich heute getroffen. Netterweise habe ich ihn in seinem Büro hier besucht. Wir sitzen also in seinem Büro direkt hier und wir wollen nochmal die Fragen und die Aspekte beleuchten, die bei unserer Fortbildung entstanden sind. Wir hatten mit zwei Fallbeispielen gearbeitet. Das Fallbeispiel 1, das war ein relativ junger Mann, 40 Jahre, der von der Arbeit kommt, mit jemandem anders zu Hause war und dann nur kurz auf die Toilette gegangen ist und dann war er nicht wiedergekommen und dann hat man nach ihm geschaut und da saß er sozusagen auf seiner Toilette, hatte eine komplette Halbseitenlähmung, keinen Herdblick. Das war also wirklich ein akut aufgetretenes Ereignis. Der Atemweg war gefährdet, weil er ein bisschen schnarchte. Die Atmung sonst war stabil, der Kreislauf war stabil und auch die Vigilanz war stabil. Im Verlauf wurde sie aber schlechter. Und wir hatten das Fallbeispiel 2, einen Patient morgens in der Elbmarsch, 52 Jahre, der aufgefunden wurde morgens nach dem Aufwachen, hilflos, der motorisch unruhig war, der nicht sprechen konnte. Als der Rettungsdienst eintraf, war er ABC stabil, konnte nicht sprechen. Und wir haben also hier zwei völlig unterschiedliche Situationen und die Fallbeispiele werden wir immer wieder aufgreifen. Und an deren Beispiel können wir ganz gut vielleicht die wesentlichen Aspekte der Schlaganfallversorgung darstellen. Ja, Herr Dr. Butscheid, zum Thema Symptome. Lässt sich der Schlaganfall, die Schwere des Schlaganfalls sozusagen in der Präklinik schon einschätzen?
Ja, das kann man. Anhand der Ausprägung der Symptome ist eine Schwere des Schlaganfalls immer beurteilbar. Je mehr Symptome und je ausgeprägter diese sind, ist ein Großgefäßverschluss in den Hirnarterien immer wahrscheinlicher. Dafür haben wir ja den GFAST. Das ist ein Score, der ab einem Punktewert von 3 Punkten und sagt, dass hier wahrscheinlich ein Großgefäßverschluss im Gehirn vorliegt. Und wir bewerten erstmal einen Punkt für die Armlähmung, einen zweiten Punkt für die Beinlähmung, einen dritten Punkt für die Blick- und Kopfwendung und der vierte Punkt wird vergeben für eine zusätzliche Sprachstörung oder einen zusätzlichen Neglect, also eine Nichtbeachtung einer Seite. Da können wir also 4 Punkte erreichen und ab 3 Punkten liegt ein wahrscheinlich Großgefäßverschluss und ein schwerer Schlaganfall vor.
Okay, also auf 3 Punkten liegt ein so schwerer Schlaganfall vor und das ändert quasi dann auch in der Klinik alles sozusagen.
Die Anfangsversorgung der Klinik ist identisch für jeden akuten Schlaganfallpatient. Als erstes führen wir nach Übergabe vom Rettungsdienst eine kurze ärztliche Untersuchung vor, die den Schlaganfall oder die Verdachtsdiagnose Schlaganfall bestätigen soll. Dann wird der Patient sofort, möglichst ohne Zeitverlust, in die Computertomographie transferiert, weil nur in der Computertomographie wir unterscheiden können, ob ein blutiger Schlaganfall vorliegt oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns. Hier wird dann auch direkt eine Angiografie durchgeführt, in der wir sehen können, ob eine große Hirnarterie verschlossen ist. Egal, ob wir einen Verschluss einer Hirnarterie sehen oder nicht, bei einem Ausschluss der Hirnblutung und damit Vorliegen einer Durchblutungsstörung können wir den Patienten ja sofort lysieren. Dann trennen sich aber die beiden Pfade der Patienten. Der Patient mit einem Großgefäßverschluss wird dann unmittelbar in die Thrombektomie geschickt. Das ist eine kathetergestützte Entfernung des Blutgerinnsels aus dem Gehirn.
Ein bisschen analog wie beim Herzinfarkt auch, ne?
Genau wie beim Herzinfarkt,
Okay.
richtig. Das können wir tagsüber in Buchholz durchführen. Nachts und am Wochenende müssen wir aber diese Patienten zu einer Thrombektomieeinheit nach Hamburg zum Beispiel verlegen, Altona typischerweise.
Das heißt aber im Prinzip, alle Patienten, die wir im Rettungsdienst sozusagen für verdächtig halten, können wir erstmal in die Krankenhäuser Winsen-Buchholz bringen zur Diagnostik, wenn die Diagnostik möglich ist. Und dann kriegen die nach der Diagnostik, wird entschieden, blutig oder nicht blutig, groß oder nicht groß. Und wenn nicht blutig und groß, dann würde der diensthabende Strokearzt sozusagen die Lyse anhängen und würde dann die Weiterverlegung sozusagen anstreben.
Genauso. Alle Schlaganfallpatienten werden lysiert. Die keinen Großgefäßverschluss haben, verbleiben auf der Stroke Unit. Die einen großen Gefäßverschluss haben, werden auch lysiert und dann in ein Zentrum verlegt, was auch in der Nacht oder am Wochenende thrombektomieren kann.
Jetzt habe ich also verstanden, dass es präklinisch nicht möglich ist, sicher zu unterscheiden, ob der Patient eine Blutung hat oder nicht.
Das ist richtig. Aha. Es gibt kein Symptom, was spezifisch die Blutung von der Hirndurchblutungsstörung unterscheidet. Das ist nicht möglich.
Okay. Und wenn wir jetzt quasi präklinisch schon so den Verdacht haben, dass jemand schwer betroffen ist, also analog jetzt zum ST-Hebungsinfarkt, würden wir ja auch sagen, der hat also einen G-Fast von 4. Und wir würden das schon per Funk per Telefon dem Krankenhaus mitteilen. Ändert sich dann in der Vorbereitungsstrategie schon was?
Also tagsüber auf jeden Fall, wenn wir einen Patienten angemeldet bekommen mit einem G-Fast von 3 oder 4, das bedeutet ja, ab 3 ist ein Großgefäßverschluss wahrscheinlich, nicht zu 100%, aber zumindest wahrscheinlich, könnte man auch schon den Neuroradiologen alarmieren, dass ein solcher Patient im Anmarsch ist. Das macht Sinn, dass sie uns die Schwere des Schlaganfalls mitteilen.
Okay, ja, dann nehmen wir also Kontakt auf. Wir haben ja eben zum einen unsere Anmeldemöglichkeit über das IVENA-System, wo wir Apoplex ja auch anmelden. Und dann haben wir zum anderen ja noch das Telefon, wo wir auch mit der ZNA Kontakt aufnehmen können. Und da können wir natürlich den G-Fast schon mitteilen. Dann kann man sich da schon besser darauf vorbereiten, nicht?
Das ist sehr gut. Die IVENA ist natürlich hilfreich. Aber wenn wir einen Patienten mit einem Schlaganfall haben, ist die telefonische Kontaktaufnahme zusätzlich auf jeden Fall hilfreich, weil dann immer noch abgeschätzt werden kann, wen wir alles alarmieren müssen in der ZNA anhand der Schwere des Schlaganfalls, der präklinisch im Rettungsdienst schon gesehen wurde.
Okay. Es gibt bei den Rettungsdienstmitarbeitern immer wieder die Frage, wenn jemand ganz besonders schwer betroffen scheint, also mit einem G-Fast von 3 oder 4, ob es sich dann lohnt, an den Krankenhäusern hier quasi vorbei schon, sag mal, in die Stadt reinzufahren, in ein Zentrum der Maximalversorgung. Und jetzt habe ich aber nach Ihren Ausführungen eigentlich verstanden, dass es keinen Sinn macht, weil es darauf ankommt, zügig auszuschließen, dass es eine Blutung ist und dann diese Lyse zu beginnen. Ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Die sofortige Anfahrt mit einem längeren Anfahrtsweg in ein besser ausgerüstetes Zentrum, was immer thrombektomieren kann, ist für den Patienten nicht von Nutzen, weil durch die längere Anfahrt ein Zeitverlust entsteht, der eine frühe Lysetherapie in einem peripheren Zentrum verhindert. Und das ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Und in der Studie, die zum Beispiel in Katalonien durchgeführt wurde, konnte klar gezeigt werden, dass das direkte Anfahren eines Thrombektomiezentrums mit deswegen längerer Anfahrtszeit dem Patienten keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Und so ist, um auch unsere lokalen Strukturen auszulasten und die Thrombektomiezentren nicht zu überlasten, ist es sehr sinnvoll, die nächstgelegene Stroke Unit anzufahren und dort die Diagnostik zu machen und dann zu entscheiden, ob eine Thrombektomie und damit Weiterverlegung notwendig ist.
Okay, vielen Dank. Dann habe ich also verstanden, dass beide Patienten, von denen wir gerade sprachen, im Prinzip erstmal in das nächstgelegene Zentrum gebracht werden.
Das ist richtig. Der akute Schlaganfallpatient gehört in die nächstgelegene Stroke Unit.
Okay.
Da sollten auch Landkreisgrenzen eher keine Rolle spielen. Wenn man näher an Winsen ist, dann fährt man nach Winsen in die Stroke Unit. Wenn man näher an Lüneburg ist, fährt man einen Patienten auch aus dem Landkreis Harburg in die Lüneburger Stroke Unit. Man sollte sich nicht an Grenzen orientieren, sondern an der kürzesten Fahrzeit.
Toll, dass Sie das nochmal sagen. Ich habe ja auch eben verstanden, dass es auch von den anderen Landkreisen da Initiativen gibt. Und das bedeutet also, für den Rettungsdienstmitarbeiter sollte er irgendwie schief angemacht werden von einem Krankenhaus, du kommst aus einem anderen Landkreis, dann kann man ruhig das im Feedbackbogen mal bewerten, weil medizinisch gesehen ist es notwendig, dass der Patient die kürzeste Strecke zum nächsten Zentrum hat, richtig?
Das ist absolut richtig.
Okay. Nun haben wir gelesen, es gibt ja solche Mimics.
Wir haben vielleicht den Stroke-Mimic Unterzuckerung. Das wäre für die Präklinik wichtige Differentialdiagnose. Das gehört aber in den Rettungsdienststandard ja rein, dass beim neurologisch auffälligen Patienten ein Blutzucker gemessen wird, weil das kann man ja sofort außerhalb des Krankenhauses behandeln und wird ja auch immer erkannt und behandelt. Ansonsten ist ein Patient, der Schlaganfallsymptome aufweist, gehört er in die nächste Stroke Unit. Und es ist typischerweise so, dass wir in unseren Stroke Units ungefähr 10% Stroke Mimics haben. Also Patienten, die sehen aus wie ein Schlaganfall, haben aber keinen Schlaganfall. Das ist deutschlandweit auf allen Stroke Units so. Das kann außerhalb der Krankenhäuser durch den Rettungsdienst aber nicht entdeckt werden. Das ist zu kompliziert.
Prima. Also Fazit für uns. Wenn ich einen Patienten verdächtige, dass er einen Schlaganfall haben könnte, immer auf jeden Fall den Zucker messen, im Zweifel auch nochmal kontrollieren. Auf jeden Fall immer den Zucker messen und dokumentieren und dann schnellstmöglich in das nächste Strokezentrum.
Genau so.
Super. Prima. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Gerinnungshemmer bei diesen Patienten? Also wenn jetzt ein Patient Gerinnungshemmer hat, wird er trotzdem genauso behandelt, wie wir es gerade besprochen haben, oder wird er anders behandelt?
Gute Frage. In der Präklinik, also im Rettungsdienst, macht es eigentlich keinen Unterschied. Patienten mit Gerinnungshemmer können natürlich eine intrazerebrale Blutung haben, können aber auch trotz Gerinnungshemmer einen ischämischen Schlaganfall erleiden und sind eigentlich vom Rettungsdienst genauso zu behandeln wie jeder andere Schlaganfallpatient. Unmittelbar ansteuern der nächsten Schlaganfalleinheit ist auch hier wieder richtig.
Super.
Es wäre aber natürlich wichtig für das Krankenhaus, diese Information zu bekommen vom Rettungsdienst, dass der Patient einen Gerinnungshemmer einnimmt.
Da sind wir schon bei dem Thema Informationsweitergabe sozusagen. Der Krankenhausarzt kann ja nicht die Situation zu Hause erfassen, weil er die Angehörigen nicht sieht, weil er die Tabletten nicht sieht, das Umfeld nicht sieht.
Für uns ist es sehr wichtig, Informationen über den Zustand des Patienten vor dem Ereignis zu bekommen. Am allerbesten bringt der Rettungsdienst einen Angehörigen mit oder instruiert die Angehörigen, sofort das Krankenhaus aufzusuchen oder bringt uns eine Telefonnummer mit, auf der wir den Angehörigen anrufen können, weil eine Beschreibung des Patienten durch Angehörige oder den Unterschied, was dem Angehörigen jetzt aufgefallen ist, was mit dem Patienten nicht in Ordnung ist, ist für uns extrem wichtig.
Super. Stichwort Zielblutdruck. Wir kommen zu dem Patienten hier nach Hause. Beide Fälle, da war der Blutdruck nicht besonders auffällig. Aber wie würden Sie uns empfehlen, wie sollen wir den Zielblutdruck einstellen? Sollen wir da dran rumschrauben?
Wir tolerieren außerhalb des Krankenhauses ja einen relativ weiten Bereich, den Blutdruck, ohne ihn zu behandeln. Ich würde nur eingreifen bei extremen Werten, also bei Werten über 220 oder bei Werten unter 120 sollten wir auf den Blutdruck einwirken. Mhm. Ansonsten würde ich mich präklinisch damit nicht aufhalten.
Okay. Sehen Sie auch eine Gefahr, wenn jetzt also der Blutdruck zu stark gesenkt würde, wäre das möglicherweise für das betroffene Areal noch schlechter, wie jetzt auch beim Herzinfarkt, dass die Blutung noch schlechter würde?
Das ist genau das Problem. Okay. Also wenn wir einen Blutdruck senken, haben wir innerhalb des Krankenhauses immer den Zielwert 140 mm Hg. Präklinisch wäre ich sogar noch strenger, weil wir gar nicht wissen außerhalb des Krankenhauses, welche Arterien verschlossen sind und ob wir vielleicht einen deutlich höheren Blutdruck brauchen, um die Durchblutung, um das Infarktareal herum noch sicherzustellen. Also da macht es Sinn, Blutdruckwerte über 220 vielleicht auf 180 zu senken. Und das kann man mit Urapidil, glaube ich, am allerbesten titrieren, vorsichtig daran dosieren, kleinen Gaben.
Das entspricht ja auch unserer Anweisung sozusagen für den Notfallsanitäter. Da braucht er keinen Arzt für 5 mg Urapidil und dann eben Reevaluation nach 5 Minuten, um zu gucken, wie die Werte sich verändert haben. Und in unserer Standardanweisung steht eine untere Grenze von 120 systolisch. Können Sie damit auch leben?
Ja, absolut.
Prima, ist gut. Was mit Sauerstoff? Sollen wir Sauerstoff geben immer?
Also es wäre schön, eine Sättigung von 95% anzustreben.
Okay, also da auch dann nur, wenn also quasi ein B-Problem vorliegt und die Sättigung also nicht 95 erreicht. Also unter 90 spätestens, so wie bei anderen Patienten auch. Wir brauchen keine Luxus-Sauerstoffversorgung. Nicht?
Genau.
Und ist ja auch die Luxus, also zu viel Sauerstoff ist ja schlecht.
Genau, und jede Maßnahme, die wir ergreifen, kostet uns Zeit und verhindert den schnellen Transport ins Krankenhaus. Insofern sollten wir nur gut evaluierte Maßnahmen ergreifen.
Das ist, glaube ich, toll. Wenn wir sagen, wir wollen auf die Zeit achten, dann geht es genau darum, nur das zu machen, was wirklich notwendig ist. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, denn diese zwei Patienten, die wir da hatten, die wirkten ja weitestgehend stabil. Der eine schnarchte ein bisschen, das kann sich natürlich entwickeln, aber der andere wirkte natürlich stabil. Das ist die Frage, soll ich da auf einen Notarzt warten oder macht es nicht Sinn, den Patienten dann auf schnellstem Wege, wie wir es schon gesagt hatten, dem Krankenhaus zuzuführen?
Genau so. Der schnelle Transport ins Krankenhaus, die schnelle Durchführung von CT und die schnelle Gabe der Thrombolyse ist das Einzige, was wirklich effektiv den Schlaganfall behandeln kann. Der Notarzt vor Ort ist keine Verstärkung des Rettungsdienstes, sondern verzögert nur den Behandlungsprozess im Krankenhaus. Die Transportzeit sollte so kurz wie möglich gehalten werden.
Also aus unserer Sicht würde man auch sagen, sobald natürlich die Atmung in einer Form so gefährdet ist, dass sie unterstützt werden muss, also sagen wir, der Patient ist völlig bewusstlos, nicht, dann hilft natürlich der Notarzt sehr zur Intubation, Narkoseeinleitung und Intubation, aber eben der stabile Patient, da können wir als Notärzte nichts dazu beitragen, dass dem Patienten besser geholfen wird. Und da ist es sinnvoll, dass der gut ausgebildete Notfallsanitäter den Patienten ins Krankenhaus transportiert, qualifiziert. Und das, genau, diese Zeitgewinn, das ist, glaube ich, auch das, was wir anstreben können, wo wir uns an den spanischen Kollegen auch noch deutlich orientieren können. Nicht? Prima, herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Nun hatten uns die Kollegen von den beiden Fallbeispielen auch gesagt, wie es aus ihrer Sicht weiterging. Und da möchte ich an dieser Stelle kurz das mal wieder aufgreifen. Also das Fallbeispiel 1, der Patient, der also von der Toilette kommend sozusagen diesen Halbseitenlähmung hat, war ins Krankenhaus gebracht worden, egal welches. Und es war dann also so gewesen, dass man im Krankenhaus auch wohl schnell eine Diagnostik gemacht hat. Und die Mitarbeiter beschrieben uns, dass sie das Gefühl hatten, dass es nicht gelungen ist, Kontakt zu den nächsten Abteilungen aufzunehmen. Nicht, dass kein Krankenhaus Platz gehabt hätte, aber man hat die weiterführenden Kollegen wohl offenbar telefonisch nicht erreicht. Und mir wurde das eben so beschrieben, dass das Team also 30 Minuten vor Ort gewartet hat. Und weil aber dann kein telefonischer Kontakt zu einem aufnehmenden Krankenhaus hergestellt werden konnte, hat man das Team aus dem Einsatz entlassen und die haben dann den nächsten Einsatz wahrgenommen. Bei dem zweiten Fall war es noch ein bisschen anders. Da wurden sie in dem Krankenhaus, in das sie damals gefahren sind, wurden sie sozusagen in ein Untersuchungszimmer gewiesen, haben gesagt, legt ruhig den Patienten ins Bett, ein Arzt hat jetzt gerade keine Zeit und wir kümmern uns weiterhin darum, unter der Maßgabe, dass ja ein Wake-up-Stroke, da könne man sowieso nicht viel machen. Was wäre Ihre angepeilte weitere Therapie im Krankenhaus? Wie stellen Sie sich das vor?
Also beide Fallbeispiele sind in der Weiterversorgung im Krankenhaus aus meiner Sicht natürlich extrem problematisch. Kein Kontakt zu einer weiterversorgenden Einheit zu bekommen, ist eigentlich völlig indiskutabel. Da müsste man auf jeden Fall einmal hingucken, was ist denn da passiert. Ich hoffe nicht, dass das Krankenhaus Buchholz war, was nicht weiter versorgen konnte. Über solche Dinge würde ich absolut gerne informiert werden, weil da müssten wir dann sofort an unseren Strukturen und unseren Partnerkliniken arbeiten.
So eine Networking-Frage, ne? Dass man ein Netzwerk sozusagen etabliert, was so gut ist, dass man sich auch schnell erreichen kann.
Ja, also das kann eigentlich nicht sein. Das Krankenhaus Buchholz ist in das neurovaskuläre Netzwerk Nordelbe eingebunden, in dem große Schlaganfallversorger in Hamburg teilnehmen, das AK Nord, das AK Altona, St. Georg, Harburg. Wir haben eigentlich immer sofort Kontakt zu den Kliniken. Es kann mal sein, dass unser Hauptabnehmer, das AK Altona, gerade kein keinen Behandlungsplatz frei hat, weil alle Neuroradiologen schon in ihren Angiografien stehen, dann müssen wir halt weiter telefonieren. Das kann mal eine halbe Stunde dauern, ist aber natürlich überhaupt nicht das Ziel. Mhm. Das zweite Fallbeispiel ist fast noch schlimmer. Also ein Wake-up-Stroke, ein Schlaganfallpatient, der mit seinen Beschwerden aufwacht, sodass man kein sicheres Zeitfenster hat, wird aber von uns genauso behandelt wie ein Schlaganfallpatient, bei dem wir das Zeitfenster kennen, weil der Wake-up-Stroke durch gezielte Bildgebung in der Klinik mit CT und MRT durchaus auch der Lysetherapie zugeführt werden kann und definitiv auch der Thrombektomie. Also ist das Ablegen eines Wake-up-Strokes ein klarer Fehler. Hier muss der Arzt sofort handeln, zum Rettungsdienst dazukommen, die Übergabe bekommen und den Patienten wie einen Schlaganfall im Zeitfenster behandeln.
Das war für uns ja auch ganz spannend, dass bei diesen Ivena-Codes früher eben Zeitfenster definiert wurden und jetzt im Prinzip da nur noch vorgesehen ist innerhalb von 24 Stunden. Also die Zeitgrenze bei dem Ivena ist jetzt 24 Stunden und ich habe sie so verstanden, im Prinzip ist das deswegen so, weil sich die Versorgung, im Prinzip die Primärversorgung, weil die gleich ist, ne? Also Diagnostik, dann Lyse und dann Thrombektomie oder nicht.
Es gibt einen Shift in den letzten 10 Jahren, der sehr langsam und schleichend vonstatten gegangen ist, von der extrem zeitfensterorientierten Therapie zur mehr bildbestimmten Therapie. Das heißt, wir können mit den Bildern, die wir heute machen, abschätzen, ob eine Lysetherapie oder Thrombektomie für diesen individuellen Patienten in seinem individuellen Zeitfenster Sinn macht.
Okay. Mhm.
Das heißt, Patienten, die nach 3 oder 4,5 Stunden das Krankenhaus erreichen, können sehr wohl trotzdem vielleicht eine Lysetherapie oder Thrombektomie bekommen, je nachdem, was wir in der Bildgebung sehen. Weil die Bildgebung uns sagt, ein Großteil des Hirns ist bereits durch den Schlaganfall schwer geschädigt, dann wissen wir, hier können wir mit der Lysetherapie nichts mehr machen. Wenn die Bildgebung aber sagt, obwohl der Schlaganfall 9 Stunden her ist, wir haben nur kleine Gebiete, die zerstört sind und ein Großteil ist aber minder durchblutet und droht zerstört zu werden. Diese Patienten können wir sehr wohl thrombektomieren und lysieren. Das ist erstens sicher und zweitens nützen wir diesen Patienten auch. Es ist gut untersucht.
Klasse. Nun haben mich meine Freunde Pädiater darauf hingewiesen, dass es Schlaganfall gar nicht nur beim Erwachsenen gibt, sondern dass es Schlaganfälle eben auch bei Kindern gibt. Und interessanterweise ist die Symptomatik ähnlich. Das heißt, wir erkennen die Symptomatik, wie wir sie sonst beim erwachsenen Schlaganfall erkennen würden, erkennen wir dann auch beim Kind. Aber unsere Versorgungsstrategie, die unterscheidet sich ja. Denn wir werden ja wahrscheinlich mit einem 8-jährigen Kind, was eine Halbseitenlähmung hat, werden wir jetzt nicht nach Winsen ins Krankenhaus kommen oder nach Buchholz ins Krankenhaus fahren, oder? Wie würden Sie das empfehlen? Ist es vielleicht sogar so, dass es überhaupt erstmal wichtig ist, das zu erkennen?
Also wenn das Maria-Hilf-Krankenhaus, die haben ja, glaube ich, sind die nächsten mit einer großen Pädiatrie oder bei Lüneburg.
Kinderkrankenhaus. Ja. Auch nicht viel weiter, genau.
Ja. Wenn die angefahren werden können, dann ist es natürlich richtig, einen jungen Patienten dorthin zu bringen. In der Neurologie behandeln wir eigentlich ab 16 und alles drunter möglichst den Pädiatern überlassen.
Okay, dann wissen wir aber schon mal, dass wenn Patienten ab 16 sind, dann können wir gut hierher kommen und dann sparen wir uns die Zeit. Das ist ja schon mal toll, denn die Pädiater weisen immer wieder darauf hin, dass der Schlaganfall bei Kindern durchschnittlich erst nach 20 bis 30 Stunden diagnostiziert wird. Und das ist natürlich deutlich zu spät. Das ist dann unsere Vigilanz im Rettungsdienst, ob wir es rechtzeitig erkennen, weil wir es kennen. Und wenn wir es eben nicht kennen, erkennen wir es auch nicht. Und damit haben wir dann eben die Prognose dieses Kindes natürlich deutlich verändert. Ja. Was nehmen wir mit? Also ich nehme mit, dass wir diesen G-Fast auf jeden Fall präklinisch machen sollen. Der ist einfach und dass wir das G-Fast-Ergebnis auch schon kommunizieren sollen an die ZNA. Dann nehme ich mit, dass wir die Patienten im Prinzip so wenig wie möglich behandeln, also den Blutdruck nur verändern, wenn es notwendig ist, in den Grenzen 220 und 120, und Blutzucker messen, Sauerstoff nur dann geben, wenn Sauerstoff wirklich fehlt. Und wir uns dann darauf einigen, dass wir versuchen, die sogenannte Prähospitalzeit so kurz wie möglich zu halten. Dass wir also auch mit einer inneren Spannung daran gehen, wie auch bei einem Trauma oder wie bei einem Herzinfarkt, weil wir da mit dieser Zeit wirklich was gewinnen können. Habe ich es richtig verstanden?
Das ist richtig. Der Akutschlaganfall muss beim Rettungsdienst und bei den behandelnden Ärzten im Krankenhaus Adrenalin freisetzen. Wir brauchen so kurze Behandlungszeiten wie möglich, um dann den Schlaganfall gezielt behandeln zu können. Und das geht erst nach der Computertomographie mit der Thrombolyse. Alle anderen Behandlungen vorher sollten unbedingt auf das Allernotwendigste reduziert sein, weil Zeit ist Brain.
Herr Dr. Butcher, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, ganz ehrlich. Zeit ist Brain, das ist ja so ein Satz, genau, wir kennen das schon. Und jetzt haben wir das, glaube ich, auch sehr schön nochmal mit ein paar Fakten untermauert. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Bereitschaft. Ich hoffe, dass wir uns auch hier im Kreis noch weiter entwickeln. Wir werden das monitoren, also wir können gut gucken, wie die Zeiten waren im letzten Jahr und wir können dann eben auch schauen, wie die Zeiten zukünftig sind. Wir versuchen das weiterhin zu optimieren, im Verbund eben auch mit den Kliniken und Kreisen ringsrum und werden euch als Mitarbeitende auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, denn ihr seid der Schlüssel dazu, dass das gut funktioniert. Und damit sage ich mal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch ein Schlusswort?
Nein, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Sehr schön, Dankeschön.
Tschüss.